Es geht weiter. Es geht wieder um KVM, nicht um Docker, direkt um KVM. Und wer mit KVM arbeitet und etwas umgeht, merkt immer, da fehlt so ein bisschen was. Eine Managementumgebung, die größeren Systeme, VMware, die sind doch etwas komfortabler. Das Problem geht OWIRT an und René wird jetzt darüber etwas erzählen, wie das Projekt ausschaut, wie das strukturiert ist und was man damit mit KVM machen kann. Bitte.
Gut, ich hoffe, ich bin verständlich. Mein Name ist René Koch. Ich bin seit Anfang dieses Jahres selbstständig, davor ein paar Jahre schon als Consultant tätig gewesen, komme, wie man vielleicht hört, aus Österreich, genauer gesagt aus Wien. Ich betreue Kunden im Bereich Virtualisierung mit KVM bevorzugt, System Management mit Puppet, Red Hat Satellite, Catello, Red Hat Enterprise Linux, Debian und CentOS und so ein bisschen Isinga im Monitoring-Bereich noch zusätzlich. Was ich heute machen möchte, ist euch das Open Source Virtualisierungsprojekt OWIRT vorzustellen. Da gleich meine erste Frage. War jemand zufälligerweise voriges Jahr hier und hat meinen Vortrag schon gehört? Och, ganz wenige, das ist gut. Wer kennt denn OWIRT schon? Okay, ein paar doch, aber nicht allzu viele. Ich habe den Vortrag so aufgeteilt, dass ich zuerst mal erklären möchte, was ist OWIRT, wie ist die Architektur, was sind die Komponenten dahinter. Da nicht jeder das Ganze kennt, möchte ein paar Use Cases für so eine Virtualisierungslösung aufzeigen und dann passend zum Motto von den heutigen Linux-Tagen, wie kann ich mich aktiv denn beim OWIRT-Projekt beteiligen. Die Slides sind alle auf Englisch, das heißt, wie ihr schon gemerkt habt, Vortrag auf Deutsch, Slides auf Englisch. Das Englischwissen von euch wird auch ein bisschen aufgefrischt. Hintergrund, dass es Englisch ist, ist der, dass es dann im OWIRT-Wiki auch zum Download bereitstehen wird. So, fangen wir an. Was ist OWIRT? OWIRT ist eine, skalierbare, zentralisierte Managementlösung für die Server- und Desktop-Virtualisierung. Mit skalierbar meint man in dem Fall ein paar tausend VMs, also theoretisch bis 100.000 VMs und drüber. Es hat nur noch keiner getestet, was ist das absolute Maximum, was auf die Umgebung drauf geht. Ein paar hundert Hypervisoren, überhaupt kein Problem. Also Setups mit über 100 Hypervisoren gibt es im Feld draußen ohne Probleme. Virtuelle Maschinen können bis zu 64 virtuelle CPUs haben, 2 Terabyte RAM ist das aktuelle Support-Limit, weil man es anders nicht testen kann, in Ermangelung von Hardware zum Teil. Ja, wie man da schon hört, ist es ausgelegt eigentlich auf Performance, auf Skalierbarkeit, auf Sicherheit. Die Performance erzielt man dadurch, dass man auf KVM setzt, was eigentlich mittlerweile unter Linux der Standard ist der Virtualisierung. Sicherheit bedeutet in dem Kontext, jede VM hat den eigenen SE Linux Container, das heißt, es wird mit SE Linux nochmal jede VM extra abgesichert, dass ich eben auf Kernel-Ebene nicht von einer VM in die andere springen kann. Was natürlich schon geht, ist von einer VM in die andere über Netzwerkebene, das klarerweise. Das Ziel von dem Ganzen ist eine Open Source Alternative zu VMware vCenter und vSphere zu bekommen. Ich war vorher im Proxmox-Vortrag, da war noch, hat der Präsentator noch gemeint, damals, wie er es angeschaut hat, vor 7 Jahren war es noch keine Alternative, ist absolut richtig. Mittlerweile hat sich da extremst viel getan in diesem Projekt. Wird von einer amerikanischen Firma extrem gepusht, die Firma ist Red Hat, die verkauft das Produkt auch und da tut sich extrem viel. Der Fokus von dem Ganzen ist Einfachheit, so gut wie Einfachheit in dem riesengroßen Setup halt möglich ist. Warum Einfachheit, wird man sich fragen, KVM ist eigentlich total simpel. Ich habe ein Binary, ein QEMU KVM Binary, gebe an das Ding ein paar Optionen an, also quasi so, und die VM läuft. Eigentlich ja nicht wirklich schwierig, nichts Weltbewegendes. bei mehreren VMs wird es dann doch ein bisschen schwieriger, dass ich da noch irgendwas mache. Darum sieht Ovirt mal, oder die Management-Oberfläche von Ovirt so aus. Ist ein webbasiertes Interface. Ich sehe alle meine virtuellen Maschinen, mache die Operationen auf die virtuellen Maschinen. Unterteilt ist es, so wie man es auch von einer VMware kennt, in Data Center, Cluster, Hosts, Netzwerk, Storage und dergleichen. Bitte. Die Frage war, ist die Oberfläche webbasiert? Ja, die Oberfläche ist webbasiert. Im Hintergrund läuft ein JBoss Application Server, das Ganze ist in Java geschrieben und eine Postgres Datenbank steht dahinter. Also man kann es mit jedem gängigen Browser mal das Webinterface bedienen. Ja, vorher habe ich schon ganz kurz vorweggenommen, wer steht denn hinter dem Projekt? Das ist nicht so ein Mann-Projekt. Es steht maßgeblich die Firma Red Hat dahinter. Red Hat hat, finde ich, sehr gutes Modell. Also jedes Produkt, das ich von Red Hat kaufen kann, gibt es auch eine freie Version, ist falsch, eine kostenlose Version. Von Red Hat ist ja alles open, ist ja grundsätzlich alles Open Source, auch wenn ich eine Subscription kaufe. Es gibt auch eine kostenlose Version. In diesem Fall sieht es so aus, wir haben Red Hat Enterprise Virtualization, kostet mir Geld, habe ich Support von Red Hat. Ovirt ist das Upstream-Projekt, Ovirt ist von den Features her immer weiter wie REF. Das heißt, es ist auch nicht abgespeckt, es ist kein Feature, das ich in REF drinnen hätte, was in Ovirt fehlt. Ganz im Gegenteil, in Ovirt habe ich mehr Features oder neuere Features immer drinnen. Ja, Ovirt bedient sich natürlich auch an anderen Leuten, die da noch mitarbeiten, also zum Beispiel an IBM, Canonical, SUSE, Intel, die direkt oder indirekt an dem Projekt mitarbeiten. Einige indirekt, indem sie Patches für KVM schreiben, indem sie Patches schreiben für Multipath-Treiber, für Netzwerk und so weiter. Auf all das setzt dann Ovirt auf. So, schauen wir uns die Architektur an. Ovirt ist jetzt nicht ein einzelnes Projekt, sondern Ovirt besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Projekten. Für jedes einzelne Projekt gibt es einen Hauptentwickler, mehrere Unterentwickler, manche Entwickler arbeiten in mehreren Projekten mit. Ja, das, was man vorher mal gesehen hat in dem Screenshot, ist Ovirt Engine. Ovirt Engine ist der Management-Server. Das sieht so aus, ich setze irgendwo ein Fedora, Red Hat Enterprise, Linux, CentOS auf, installiere darauf meine RPM-Pakete für einen Management-Server und habe dann irgendwann mein Webinterface. Weitere wichtige Projekte sind Ovirt Node, was der Hypervisor ist, ein fixfertiges Hypervisor-Image, kennt man von der VMware, entspricht einem ESX im Endeffekt. Ich kann aus Hypervisor natürlich auch ein ganz normales CentOS nehmen, wenn ich mehr damit machen möchte. VDSM ist der Virtual Desktop and Server Manager. Das ist ein Daemon, der sitzt im Grunde genommen über Libvirt. Das heißt, der Management Server spricht mit jedem Host über VDSM und gibt dem entsprechende Anweisungen, was zu tun ist. Also zum Beispiel starte mir eine virtuelle Maschine und kopiert auch die Config für die virtuelle Maschine mal auf den Hypervisor hin. Oder er sagt, die Maschine wird migriert, die Maschine wird runtergefahren oder du musst jetzt ein iSCSI-Netzwerk konfigurieren, also mach ein Login aufs iSCSI-Target, konfiguriere Multipathing, nimm das Ganze online, melde zurück, wenn es okay ist oder konfiguriere ein Netzwerk, all das läuft über VDSM. Für alle, die nicht so gerne ein Webinterface haben oder die so eine Umgebung gerne via Skripte ansprechen wollen oder in andere Projekte einbinden wollen, gibt es Ovirt Engine SDK, ist ein Java oder Python SDK, wo ich alle Operationen machen kann, die ich auch im Webinterface machen kann. Es gibt noch eine REST API für alle anderen Programmiersprachen, für die es kein SDK gibt. Also ich persönlich verwende Perl und sprich meine Umgebung über die REST API mit Perl an. Command-Line-Tool gibt es Ovirt Engine CLI, Guest-Agent, auch ähnlich wie in der VMware. Ich habe einen Agent in der VM drinnen und dieser Agent liefert mir zusätzlich zum QEMU Guest Agent noch Infos aus, wie viel Memory ist in der VM denn verbraucht, welche IP-Adressen sind da drinnen konfiguriert, welche Anwendungen sind installiert, all die Informationen, die ich so von draußen vom Hypervisor gar nie bekommen würde. Gleichzeitig ist der Guest Agent noch dafür da, dass ich die Maschine sauber herunterfahren kann. Also ich brauche nicht zwingend einen ACPID laufen, sondern der Guest Agent weiß dann, Red Hat zum Beispiel und SUSE fahre ich auf die und die Art runter, ein Debian so. Dann gibt es noch ein Data Warehouse und Reporting. Da werden die ganzen Laufzeitinformationen von der Umgebung gespeichert. Ich sehe dann zum Beispiel die durchschnittliche CPU-Auslastung aller meiner Hosts in dem Cluster war so und so viel, ist in dem Zeitraum so gestiegen und ich kann dann mittels der Reports oder mit eigenen Jasper-Reports mir ausrechnen, wann brauche ich einen neuen Hypervisor, damit ich, wenn das Wachstum so weitergeht, die Last auch handeln kann. Ja, gibt noch wesentlich mehr Subprojekte, wie da aufgeschrieben ist. Das letzte Interessante, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist Ovid Hosted Engine. Früher war es immer so, Ovid Engine, der Management Server, musste außerhalb der Virtualisierungsumgebung laufen. Mit Hosted Engine kann der jetzt auch auf den Hypervisoren virtualisiert werden. Damit erspare ich mir ein Stück Hardware und kann zum Beispiel mit zwei Nodes starten und der Management-Server ist virtualisiert da drauf. Dann gibt es natürlich eigene Skripte dafür, damit ich den zwischen den Nodes hin und her schieben kann, starten kann und die ganze Umgebung lauffähig bekomme. Das OWIR-Projekt hat sich etwas bei Apache abgeschaut und das sind die sogenannten Incubation Projects. Wenn jetzt jemand die Idee hat, er möchte, ihm reicht das alles nicht, was in Ovid jetzt drin ist, er möchte neue zusätzliche coole Tools dazu haben, startet er in der Regel mal ein Incubation Project. Da wird mal geschaut, okay, wie viele Entwickler gibt es da, wie viele Patches kommen, wird aktiv mitgearbeitet, so wie es auch in der Apache Foundation der Fall ist und nach einer gewissen Zeit wird so ein Incubation Project in ein offizielles Projekt überführt. Eines davon ist dieses Kimchi. Das ist ein, wenn man jetzt nicht eine Enterprise-Virtualisierungslösung braucht für groß, sondern nur für einen einzigen Host, ein webbasiertes Interface, wäre genau dieses Kimchi das richtige Interface. Das ist absolut simpel aufgebaut, nur für einen einzigen Host mit, ich starte mal eine VM, so auf die Art. Die beiden anderen sind Applikationen für Mobilgeräte. So, schauen wir mal, wie so ein ganz einfaches Setup ausschaut. Die einfachste Art und Weise ist, ich habe Management-Server plus Hypervisor auf einem Host. Also ich habe zum Beispiel einen Hoster, bei dem habe ich einen dedicated Server gekauft, möchte darauf eine virtuelle Maschine betreiben, geht auch mit Ovid. Ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, wenn ich jetzt nur einen einzigen Host habe, brauche ich in der Regel schon relativ gute Gründe, warum ich überhaupt ein Ovid nehme mit einem JBoss, mit den ganzen Subprojekten. Da reicht in der Regel auch ein Wirt-Manager, aber man kann damit starten. Ja, geht natürlich auch erheblich größer mit mehreren Datacentern, mehreren Host-Clustern, ja, unendlich vielen VMs und so weiter. Also es gibt nach oben hin recht wenig Limits. So, schauen wir uns mal ein paar Komponenten an, oder die wichtigsten zumindest, mit denen man zu tun hat. Das ist mal Ovid Node, ist der Hypervisor. Das Ziel vom Hypervisor ist, dass er so minimalistisch wie möglich ist. Also es ist gerade mal so viel CentOS, dass ich damit virtualisieren kann. Ich habe da jetzt keine Zusatzfeatures wie RPM oder YAML. Die Tools sind schlicht und ergreifend da nicht oben, die werden nicht benötigt. Das ganze Dateisystem ist read-only, bis auf eine kleine Config-Partition, in der Konfigurationsdateien liegen, die persistent sein müssen, also auch nach einem Reboot noch da sein müssen. Also so minimalistisch wie irgendwie möglich. Was man da sieht, ist das TUI. Mit dem kann ich mal so eine Grundkonfiguration machen. Im Endeffekt mache ich darauf nicht mehr, als wie mal Netzwerk konfigurieren, dass der Management-Server auf den OWIRT-Node überhaupt mal hinkommt und das war's. Alles andere mache ich vom GUI dann. Reicht mir das nicht, weil ich jetzt zum Beispiel spezielle Treiber für die Hardware benötige, die jetzt nicht im Linux-Kernel dabei sind. Spezielle Multipath-Treiber gibt es immer wieder. Oder ich möchte Monitoring-Agents drauf installieren oder einen Backup-Agent, warum auch immer. Kann ich auch ein CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Fedora nehmen, in Kürze auch ein Debian. Kann mir das so herrichten, wie ich möchte. Das Einzige muss sein, es sollte doch so sein, dass ich darauf virtualisieren kann. Ich könnte theoretisch sogar ein GUI drauf installieren, wenn ich möchte. Ist natürlich nicht besonders sinnvoll, kann ich aber auch machen. Ich muss nicht das Node-Image nehmen. So, schauen wir uns mal an, was sind so Features von dieser Lösung. Für manche sind ein paar Features dabei, die sind durchaus interessant. Für die VMware-Users sind es Features, wo ja, Standard in einer Enterprise-Lösung, sage ich mal. Ich erkläre sie mal ganz kurz. Erstes Feature, Hochverfügbarkeit. Hochverfügbarkeit bedeutet, eine virtuelle Maschine wird auf einem anderen Node neu gestartet, wenn sie nicht mehr läuft. Gründe dafür können sein, der Hypervisor, auf dem die VM läuft, ist netzwerktechnisch nicht mehr erreichbar oder kann nicht mehr auf Storage schreiben, hat einen Hardware-Schaden, dadurch läuft die VM nicht. Anderer Grund könnte sein, ich habe in der VM einen Software-Watchdog installiert, wie es unter Linux ja gibt, und der Software-Watchdog liefert nichts mehr zurück. Ebenfalls ein Grund, dass die VM nicht korrekt arbeitet, wird dann restartet. Das Feature kann ich auch deaktivieren, wenn ich möchte, ist ein Feature. Live-Migration haben wir beim Proxmox-Vortrag vorher schon gesehen. Maschine wird im Betrieb von Host A nach Host B verschoben, ohne dass der User das merkt. Das funktioniert folgendermaßen. Ich brauche für eine Live-Migration immer ein geshared Storage, also zum Beispiel ein NFS, ein Firewall Channel Storage, iSCSI, was auch immer. Was hier passiert ist, der RAM der virtuellen Maschine wird von Hypervisor A nach Hypervisor B kopiert. Danach wird geschaut, wie ist der Unterschied zwischen den beiden Memory-Ständen, weil während der darüber kopiert, übers Netzwerk, hat sich sicherlich irgendwas im Memory am anderen Host getan. Dann kopiert er das Delta rüber, schaut wieder, kopiert Delta rüber, kopiert Delta, bis irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, wo man sagt, das ist jetzt gleich, dann wird die Maschine umgeschaltet. In der Praxis verliere ich, wenn ich einen Ping hinschicke, keinen Ping. Also ich merke es, wenn ich ein Video drinnen anschaue, merke ich einen kurzen minimalen Ruckler drinnen, ansonsten merke ich als User das gar nicht. Dieses Live-Migration-Feature wird fürs Load-Balancing verwendet, wo OWIRT also anhand von spezifischen Algorithmen, wo ich mir diverseste aussuchen kann, sagt, ein Host ist mehr ausgelastet wie der andere, also zum Beispiel auf einem Host laufen so viele VMs, dass die CPU darunter zu 90% ausgelastet ist, am anderen nur 30%, dann verschiebt er mir automatisch mal Maschinen rüber. Auch da kann ich wieder sagen, manche Maschinen sollen davon ausgenommen sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine hochproduktive Datenbank virtualisiert habe mit, sagen wir mal, 64 GB RAM, werde ich nicht möchten, dass die dann via Live-Migration rüber kopiert wird. Ja, PowerSaver ist genau das Gegenteil, der fährt einen Hypervisor runter, wenn die Last zu niedrig ist. Es gibt wirklich Leute, die es verwenden. Ich persönlich würde es nie einsetzen, weil man kennt ja Server-Hardware, die ist nicht ausgelegt, dass man die jeden Tag einmal rauffahrt, einmal runterfahrt. Und das Zweite ist, eine VM mit Systemd bootet in ein paar Sekunden. Die Hardware braucht 10 Minuten, ist nicht ungewöhnlich. Und wenn ich dann so eine Desktop-Virtualisierung habe und sage, in der Nacht läuft eh nichts, fahre mal ein paar Hypervisoren runter, um 8 in der Früh kommen die Leute, sagen alle, jetzt möchte ich meine VM haben, dann kommen meistens die Hypervisoren vom Booten her nicht mehr nach. Von daher PowerSaver verwende ich nie, gibt es aber. Sonstige Tasks, die ich machen kann, sind, ich kann mein Hypervisor-Image automatisch updaten lassen. Ich habe ein Image-Management, also ich kann Templates von virtuellen Maschinen erstellen, ich kann Snapshots erstellen, Sim-Provisioning von virtuellen Festplatten, mache das komplette Storage- und Netzwerkmanagement über einen Management-Server, habe ein Monitoring und Reporting dabei, Tools für die Migration, also wenn ich jetzt schon ein bestehender VMware-User bin und ich möchte von VMware auf Ovid umsteigen, weil ich einfach nicht mehr die RAM-Steuern zahlen möchte, kann ich mit V2V meine VMs natürlich im ausgeschalteten Zustand auch von der VMware auf ein Ovid migrieren. Ja, so, schauen wir uns mal an, wie das so im GUI ausschaut. Bitte. Genau. Aber die Frage war, wie sieht so eine Migration aus, zum Beispiel von einer VMware? Es sieht so aus, auf einer VMware habe ich standardmäßig VMDKs. Auf einer Red Hat Virtualisierung habe ich entweder RAW Devices oder KuCoU Devices oder Logical Volumes, je nachdem welches Storage ich im Hintergrund verwende. Also bei Fibre Channel Icecast ist es LVM. Bei NFS und ClusterFS wäre es dann KuCoU oder RAW. Dieses V2V-Tool, wenn wir jetzt als Beispiel eine Windows-VM hernehmen, verbindet sich in, also kann das Image mounten des VMDK, deinstalliert mir die VMware-Tools, installiert die OWIRT-Guest-Tools rein, installiert die Virt.io-Treiber hinein, konfiguriert mir das System so weit um, dass das von Virt.io auch booten kann. Dann wird das Image auf einen NFS-Share von der OWIRT-Umgebung kopiert und von da kann ich es dann händisch importieren wieder.
Also grundsätzlich
das Ganze auf
Dateisystem,
an dem wird jetzt nichts geändert, es wird jetzt bloß genau. Am nichts geändert, es werden nur Treiber installiert, damit die Virt.io-Geräte erkannt werden anstand der Device. Grundsätzlich ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt keine Virt.io-Treiber installieren, würde ich es natürlich auf eine virtualisierte IDE-Disk stellen und eher in 1000 Interfaces bei einem Windows mal, dann bootet es natürlich langsamer. Bei einem Linux ist es erheblich einfacher, weil Linux hat im Kernel sowieso schon Virt.io drinnen, da brauche ich nur mehr eigentlich das Image-File rüber kopieren, importieren und das bootet in der Regel. Die Frage ist, gibt es ein Tool, das ISO-Images hochladen kann, so wie es bei REF gibt? Ja, es gibt das gleiche Mistteil wie unter REF. Ich sage es mal so, ich verwende es nicht, ich mag diesen ISO-Uploader nicht. Ja. Ich konfiguriere eher einen NFS oder Samba-Share damit und sage dem User, kopiere es genau da rein. Aber es gibt auch ein Tool, was das ISO-File hochladen kann. Ich halte es nur für ziemlich umständlich. Ist aber exakt das gleiche Tool wie unter REF. Ja, gut, schauen wir weiter. Netzwerkkonfiguration funktioniert ebenfalls wieder via GUI. Standardmäßig habe ich für Netzwerke, auf denen virtuelle Maschinen laufen sollen, eine Bridge unter Linux, kann auch WLAN-Tagging machen, ein Storage-Netzwerk, wenn es ein IP-basiertes Storage ist, braucht natürlich keine Bridge, genauso wenig wie das Management-Interface. All dies kann ich hier im Interface konfigurieren, inklusive WLAN-Tagging. Ich brauche mir also keine Gedanken machen, wie sehen die Config-Files aus und wie kriege ich das sauber online. Bitte.
Da habe ich schon die Frage. Also ich habe in der vergangenen Monate gegen Ovid auf allen möglichen Sprachen geflucht und am Ende die Lösung war, scheiß Ovid, machen wir ohne. Eine der Probleme ist, wir haben in der Firma mehrere VLAN und für jeden VLAN gibt es bereits einen Bridge aus anderen Gründen. Und da habe ich vergebens gesucht, wie ich den Ovid sagen kann, pass auf, du musst nicht ein Ovid MG Schnittstelle erzeugen, dann musst du einen benutzen, den ich dir jetzt gebe, schon in der richtigen VLAN. Da habe ich überhaupt nicht gefunden, wie das geht.
Okay, die Frage war, schon vordefinierte Bridges, Ovid meint aber, Badu, es braucht ein Interface, das heißt Ovid Management. Das liegt an dem, dass Ovid Management das Management-Interface ist. Ohne dem geht nichts. Das ist zwingend vorgeschrieben.
Aber kann man nicht
einander? Nein. Nein, OWERT Management muss immer hier sein. Es ist das einzige Netzwerk, das wirklich zwingend ist, weil über dieses Netzwerk funktioniert die komplette Kommunikation mit den Hypervisoren. Das muss OWERT Management heißen und es muss da sein. Wenn ich ein bestehendes habe, muss ich es leider umbenennen. Ist leider das einzige verzwingende Netzwerk, das so heißen muss und da sein muss.
Das heißt, ich muss einen VLAN extra machen für das Ding und einen Bridge auf diesen?
Sie müssen nicht zwingend einen VLAN dafür machen. Sie können sagen, vielfach ist es so, es gibt einen Server-VLAN, was dann dieses sein soll. Es heißt dann halt da drin nicht Server-VLAN, sondern heißt OWERT Management. Es ist einfach, der Name muss so sein, leider.
Wir haben 7 Server-VLANs.
Ja, eines davon muss das Management sein. Geht nicht anders, ist zwingend vorgeschrieben. Ja. Die Frage war, es gibt Probleme mit Netzwerken, die so irgendwie nicht ganz synchron sind zwischen dem, was im GUI konfiguriert ist und am Host. Persönlich kann ich es jetzt nicht nachvollziehen, da ich relativ viele Installationen auch bei Kunden draußen habe, wo es funktioniert, sowohl auf REF-Seite als auch auf OWERT-Seite. Es gibt jetzt nichts auf der OWERT-Seite, wo man sagt, okay, das ist ein Grund, warum es nicht geht. Wenn es solche Probleme gibt, dass die Netzwerke irgendwie auseinanderlaufen und das GUI das nicht bekommt, ich kann für jedes Netzwerk, gibt es einen Sync-Button. Wenn mir das wirklich irgendwann mal passiert, dass irgendwie die Netzwerkkonferenz am Host mit dem im GUI nicht mehr zusammenpasst, kann ich es am Host mal sauber stellen, so wie es passt, und dann im GUI sagen, Sync, lies es neu ein, wie es am Host ist, vergleich mal, ob das mit deiner Config passt. In der Regel funktioniert es dann auch, meiner Erfahrung nach. Gut, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Storage-Konfiguration, ebenfalls wieder recht einfach übers GUI. Wenn ich zum Beispiel in Icecast Storage einbinden möchte, wähle ich einfach einen Host aus, sage, mach mal ein Icecast Discovery. Er zeigt mir an, okay, diese Loons findet alle. Ich sage mal, mach ein Login auf diese und diese IP-Adressen und das Ganze funktioniert. Hier sieht man ein Beispiel für iSCSI auf 2 verschiedene IP-Adressen, also auch zwecks Multipathing. Genau das gleiche gilt für NFS und gilt auch für Fibre Channel. Auch bei Fibre Channel werden die Loons entsprechend gemappt, Multipathing konfiguriert, wenn ich mehrere Pfade habe. ClusterFS binde ich genauso einfach ein. Ja. So. Nachdem ich also mal meine Netzwerke, mein Storage habe und so weit bin, dass ich laufen kann, lege ich virtuelle Maschinen an, gibt wieder ein Interface, wo ich alle Settings treffe, also wie viel RAM sollen die bekommen, wie viel CPU, sollen sie hochverfügbar sein, welche Netzwerke sollen sie bekommen, welche Festplatten und dergleichen. So. Ganz am Anfang habe ich mal gesprochen über das Zeug kann auch VDI. Unter VDI versteht man Virtual Desktop Infrastructure, also Desktop Virtualisierung. Ich unterscheide eigentlich einen Desktop von einem Server nur dadurch, dass ein Desktop Soundkartenunterstützung hat, bis zu 4 Monitore haben kann, in der Regel auch Memory Overcommitment, Memory Ballooning bei einem Desktop einstelle. Was ich alles bei einem Server in der Regel ja mal nicht mache, sage ich mal. Kann natürlich auch, muss nicht jeden Desktop, wenn ich jetzt 100 User habe, nicht 100 Mal eine VM anlegen, sondern das Ganze funktioniert auch über Desktop-Pools. Das heißt, ich lege einmal ein Master-Template an, einen Desktop-Pool sage, 100 VMs dürfen aus dem generiert werden und das Ding klont mir 100 Mal die VMs runter, beziehungsweise linkt die auch gegen das Template, dass ich nochmal weniger Festplattenspeicher brauche. Ich kann über das Display-Protokoll SPICE, haben wir bei Proxmox auch schon kurz gehört, ist bei Red Hat eigentlich der Standard, kann ich bis zu 4 Monitore in Full HD anbinden, ich kann HD-Videos anschauen, ist meistens so, wenn ich bei einem Kunden bin, der so eine VDI-Lösung will, ein 1080p Ice Age-Trailer von YouTube mal anschauen. Meistens funktioniert es ohne Ruckler, ab und zu ist immer ein paar ganz kleine Ruckler, kommt immer auf den Client drunter an, weil der Client ist zuständig fürs Rendern der Grafiken, also der kriegt die Informationen und die Grafikkarte drunter rendert das Ganze. Ja, ich habe USB-Support, bidirektionalen Audio-Support und so weiter.
Gut, sorry, nochmal zu den VDI. Das heißt, die Grafikleistung wird eigentlich auf dem Client, beispielsweise dem Thin-Client, berechnet.
Genau, die Frage war, die Grafikberechnung für die Darstellung erfolgt clientseitig. Ja, das ist korrekt, die Grafikkarte des Thin-Clients macht die Berechnung. Dadurch kann ich auch nicht den allerbilligsten Thin-Client nehmen mit einer ganz schwachen CPU und schwachen Grafikkarte, da wird es nicht so gut gehen. So ein Standard-Thin-Client, sage ich bei Eagle zum Beispiel, NUD3, ist dafür ausreichend.
Okay, dann noch ergänzend dazu, ich verwende beispielsweise gerade Xen. Und da wäre jetzt grafisch-technisch das so out of the box nicht möglich. Also da ruckelt schon der Browser ein bisschen, wenn man da runterscrollt. Ist das jetzt bei dem Ove, kann ich sagen, ich installiere das Teil, ich mache mir drauf ein Windows, installiere dann noch diese Ove-Tools oder wie es auch immer heißt, ja. Und dann läuft es out of the box.
Genau. Die Frage war, läuft diese VDI-Geschichte mal out of the box oder muss ich da noch alles Mögliche installieren? Das Wichtigste ist, dass ich die QXL-Treiber für die Grafikkarte im Gast drinnen habe. Wenn ich dann Windows 7 habe, installiere ich die Windows 7 QXL-Treiber. Die sind bei den OWASP Guest Agents im ISO dabei. Dann habe ich eine ordentliche virtuelle Grafikkarte und dann ruckelt im Browser beim Scrollen nichts. Einziger Unterschied ist, wenn Sie zum Beispiel mit einer ganz langsamen Leitung hingehen, dass die Datenmenge von drinnen nicht übertragen werden kann. Das kann auch im Browser passieren, wenn es gibt ja die lustigsten Flash-Videos, wenn man keinen Adblocker hat. Da kann sogar mal die Datenmenge, die übertragen wird, so auf 12 Megabit mal hochschießen, einfach nur wegen dieser blöden Werbung, die da drinnen laufen kann. Habe ich schon alles miterlebt. In der Regel funktioniert das aber out of the box mit einer halbwegs eine Anbindung dorthin.
Danke.
Bitte. Ja, wenn ich jetzt ein User bin von dieser Desktop-Virtualisierung, dann ist das mein Portal, das ich sehe. Ich habe hier ein paar virtuelle Maschinen, die mir zur Verfügung stehen. Die kann ich starten, stoppen, neu starten, beziehungsweise einen Doppelklick auf das Icon rauf und ich bin in der Konsole drinnen. So, das war es auch schon über Grobvorstellung von OWIRT. Ich habe voriges Jahr schon einen Vortrag gehalten, bei der Link zur Beschreibung vom vorigen Jahr, da habe ich noch detailliert auf OWIRT eingegangen. Die Slides vom vorigen Jahr bekommt man theoretischerweise unter der unteren URL. Ich sage theoretischerweise, weil vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen wurde die Webseite umgestellt vom MediaWiki auf eine neue Lösung. Es wurde alles übertragen, bis auf die Vortragsslides. Die sind noch im Upload-Folder vom MediaWiki. Ja, die müssen auch nachübertragen werden, sind zum Stand jetzt noch nicht da. Ich habe schon einen Bug-Request auf GitHub für die OWIRT-Seite mal ausgefüllt. Es ist bekannt, die Folien sind nur noch nicht da, die kommen noch. Ja, was sind so typische Use Cases? Klassisch Server-Desktop-Virtualisierung, ganz klar. Ich kann mit der Lösung auch kleine Private Clouds aufbauen, zum Beispiel ich habe ja ein Data Warehouse und da kann ich sagen, ich verrechne Laufzeiten von virtuellen Maschinen oder Ressourcennutzung. Ich kann sagen, es gibt ein Developer-Portal auf die Art machen, ich habe vorhin einen Screenshot noch weggelassen. Das ist das Self-Provisioning-Portal, wo ich einfach mal zum Beispiel einem Entwickler entsprechende Quotas gebe und sage, du bekommst 12 CPUs, 48 GB RAM, 500 GB Disk Space plus Berechtigung auf dieses Netzwerk, dieses Storage. Leg dir da an, was du haben willst. Nerv nicht mich als Admin, du wirst wohl in der Lage sein, ein Ubuntu oder irgendwas zu installieren. Wenn du es nicht mehr brauchst, fass runter. Also auch das ist möglich, ohne dass ich alles für die Leute machen muss. Ich kann Callcenter virtualisieren, ich kann ganze Computerräume virtualisieren. Hatte ich jetzt letzte Woche ein Projekt bei einer Uni in Deutschland, die stellen ihren Usern eben das Userportal zur Verfügung mit verschiedensten Images, so ein Windows, ein Ubuntu, ein Debian, ein CentOS, und der Student klickt sich einfach mal sein Image zusammen, was er für die Vorlesung benötigt oder auch für zu Hause, wenn er es üben will, wenn er es nicht mehr braucht, fährt er es runter. Ich kann Remote Offices anbinden. Wenn ich eine stabile Leitung in ein Remote Office habe, kann ich sagen, die kriegen Syn-Clients, Desktop-Virtualisierung und alles läuft bei mir zentral in der Zentrale, weil meistens ist es eh immer das Problem, Files, was übertrage ich alles noch ins Remote Office für 5 bis 10 Leute? Habe ich dann Sync-Probleme bei File-Services, kann ich gleich sagen, okay, nur eine halbwegs Internetleitung, ihr bekommt Syn-Clients und alles läuft bei mir. Ein Use Case, den ich gerne habe, bitte?
Offices oder für die VDI, was sind da so geschickte Clients, beziehungsweise was für Protokoll gibt es?
Die Frage ist, was sind geschickte Clients für Remote Offices und welche Protokolle werden verwendet? Geschickte Syn-Clients gibt es einen Hersteller, der kommt aus Deutschland, das ist Eagle. Die funktionieren am besten und haben seit Jahren schon eine Unterstützung für SPICE, und SPICE ist das Display-Protokoll der Wahl. Ich kann SPICE jetzt zum Beispiel über einen Squid-Proxy schicken, das heißt, die brauchen nicht mal Zugriff auf den Hypervisor und in die VM schon gar nicht, sondern ich habe einfach nur einen Squid-Proxy, damit habe ich meine Hypervisor auch abgesichert und die Syn-Clients können nur auf diesen einen Proxy-Port und von dort geht die Konsole über den Proxy weiter. Gut. Was meine ich mit Admin-VMs? Vielfach ist man in einer Firma als Linux-Admin, hat dann Kollegen so aus der Mausschubser-Abteilung, sage ich immer. Die stellen mir dann so nette Tools zur Verfügung, die nur unter Windows laufen, also kriege ich einen Windows-Desktop, obwohl ich den vielleicht gar nicht will und nicht so gut arbeiten kann. Mit der Lösung, auch wenn ich gar nicht vorhabe, dass ich jemals Desktop-Virtualisierung mache, ich kann zumindest sagen, das Windows, was ich benötige zum Arbeiten, virtualisiere ich und ich arbeite auf einem Linux. Oder wenn ich es nicht darf, ich virtualisiere mir selbst Linux. Ich habe ja eine Nearline Physical Desktop Experience da drinnen, kann ich auch sagen, so ein eigener Screen, in dem läuft mein Linux, in dem arbeite ich, und pseudomäßig, damit ich halt die Compliance einhalte, habe ich halt mein Windows am Desktop, aber produktiv arbeiten tue ich in meinem Rechenzentrum. Und das Gleiche ist auch sehr empfehlenswert für Legacy Systems. Ich glaube, das kennt auch noch jeder. Man hat zum Beispiel ein uralt ERP-System, das läuft nur mehr unter Windows XP oder Server 2000 oder sowas. Darum hat man irgendwo noch die Kiste rumstehen und einmal im Monat muss jemand auf das Ding drauf, weil gerade noch eine uralt Anfrage kommt oder ein altes Produkt Gewährleistung sein muss, was nicht im neuen ERP drinnen ist. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Erstens, ich muss Hardware aufbewahren, auf dem meine Legacy-Systeme laufen, und ich habe ein massives Security-Problem. Das heißt, das Schönste für mich wäre, wenn die Dinge nicht mal ein Netzwerk hätten. Oder ein Netzwerk so eingeschränkt, dass sie vielleicht nur einen Print-Server erreichen, damit sie was ausdrucken können. Auch das kann ich damit machen, indem ich sage, lieber User, du gehst jetzt nicht mehr in den Keller auf den Monitor, wo der Rechner ist, sondern der Rechner wird virtualisiert. Damit habe ich auch die Hardware-Abstraktion, und wenn du was benötigst, über SPICE kommst du drauf. Die VM braucht kein Netzwerk, weil die SPICE-Verbindung geht immer zum Hypervisor hin, und damit habe ich auch noch so halbwegs sicher meine Uralt-Maschinen am Laufen. So, wie startet man? Man geht auf ovid.org/download, dort sieht man alle Informationen, wie ich so eine Umgebung mal aufbaue, was ich runterladen muss. Es gibt Repositories für Fedora, für CentOS und Red Hat Enterprise Linux. Es gibt die Möglichkeit von Live-Versionen, das heißt, ich lade mir ein Image auf einen USB-Stick, stecke es in meinen Laptop rein, wenn der VT kann, dann läuft die ganze Umgebung mal im RAM und ich kann es mir mal anschauen, wie sieht es aus. Dann brauche ich noch gar keine Hardware, wenn ich natürlich reboot, ist alles weg. Experimenteller Support gibt es für Debian bzw. Ubuntu und Gentoo, an dem wird gerade gearbeitet, da auch einige Requests von der Community kamen, von wir hätten das Ganze gerne auf Debian, da gibt es auch Leute, die gerade am Portieren sind. Ja, bitte.
Worauf bezieht sich das? Bezieht sich das auf der Virtualisierungshost läuft beim Debian-Kernel oder die Management-Maschine läuft mit Debian?
Die Frage war, worauf bezieht es sich? Läuft der Hypervisor auf Debian oder der Management-Server? Im Schritt 1 ist es der Hypervisor, der Management-Server ist Schritt 2. Also der Management-Server ist noch einmal mehr Aufwand wie der Hypervisor, weil in den Debian-Repos zum Beispiel ein JBoss fehlt. Also es ist schon relativ viel, was man da erstens mal paketieren muss. Paketieren ist jetzt nicht so schwer, also ein Debian-Package kriegt man relativ einfach hin. Auch, dass das den Debian-Guidelines entspricht, ist auch nicht das Problem und ein Debian-Repo auch nicht. Das größte Problem ist einfach nur, den Code auch auf Debian lauffähig zu haben, weil man entwickelt die Software auf einem System, nimmt entsprechende Libraries, nimmt entsprechende Module für ein Python, für ein Java. Und das auf ein anderes System portieren ist dann gar nicht so einfach, weil es heißt dann vielfach auch, ich muss Code ändern, muss andere Module nehmen, die auch auf mehr Plattformen laufen und von daher ist es ein recht großes Projekt. Aber es sind einige Leute dahinter und es ist ein Ziel vom Projekt, das auch auf Debian zu bekommen. Es gibt genügend User, die Debian einsetzen, die das gerne hätten, nur Schritt 1 ist jetzt mal, sind mal die Hypervisoren und Schritt 2 wird dann der Management-Server und dann Schritt 3 die ganzen Tools auch noch in irgendeiner Art und Weise nachziehen. Ist halt ein längerfristiges Projekt. Gut, zeitlich wird schon knapp. Ich gehe mal ganz schnell durch, wie kann man am OWIR-Projekt aktiv teilnehmen. Das Einfachste ist mal, ich bekomme Support bekommen oder geben über die Mailinglisten Users bzw. devil@owirt.org. Gibt einen IRC-Channel, in dem immer sehr viel Betrieb ist, sind sehr viele von den Entwicklern immer direkt online. Social Media, Twitter, Google Plus und Facebook kann ich mal sagen. Also Twitter zum Beispiel war jetzt auf den Chemnitzer Liedungstagen haben wir einen Vortrag über OWIR angehört, ist schon mal eine Werbung fürs Projekt, hat man schon einen netten Beitrag geleistet. Nächstes, wenn ich ein bisschen Hardware, so Spare habe, kann ich immer wieder neue Versionen testen. In der Mailingliste immer ein Announcement, wenn eine neue Version kommt. Aktuell haben wir vom 16. März einen Release Candidate 1 für die nächste Version, für die 3.6.5er. Die kann ich testen. Gibt auch einen Wiki-Eintrag, was ich alles testen kann. Also für jedes größere Release, nächste wird dann vermutlich 4.0 sein oder 3.7, steht noch nicht ganz fest, wird es wieder eine eigene Test-Days geben, gibt eine genaue Beschreibung, wo ich teste, geht beim Netzwerk das und so weiter. Finde ich jetzt einen Fehler oder glaube ich einen Fehler gefunden zu haben, weil ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch ein Anwenderfehler war, kann ich immer an die Mailingliste schreiben, also entweder an Users oder Devil, wo ich selbst denke, dass es am besten reinpasst, beziehungsweise in den Bug-Report im Bugzilla öffnen. Sobald ich das Ding mal auf Deutsch gestellt habe, werde ich vielleicht nicht ganz so zufrieden sein. Darum kann ich mich auch beim Übersetzungsprojekt beteiligen. Ich brauche dazu ein Fedora Accounting System. Fedora Accounting System Account, den brauche ich bei OWIRT immer. Mit dem logge ich mich bei Zanata ein und schicke einen entsprechenden Request hin, wo ich sage, dieser Button ist zum Beispiel falsch übersetzt, sind alles Plaintext-Files. Nächster Schritt, den ich sicher nie machen werde, ist Design-Anpassungen, wenn jemand designmäßig gut, also begabt ist, jederzeit. Es gibt nur eine Notwendigkeit, das ganze Design basiert auf Patternfly. Das ist ein Projekt von Red Hat, das auf jQuery und Bootstrap abzielt, und da ist definiert, wie soll denn überhaupt mal so ein GUI aussehen, sprich, dass zum Beispiel rechts oben muss ein Login-Logout-Button sein und dergleichen. Also der 95% sind frei wählbar von dem ganzen Design, aber ein paar Vorgaben gibt es. Ja, das Offensichtlichste, also immer wenn man sagt, man will an etwas teilnehmen, ist es meistens Programmieren, in diesem Fall ebenfalls, wie steuere ich Code bei, ich brauche einen Account auf geritovid.org, lade einen SSH-Key hoch, öffne einen Bug, weil jeder Commit muss gegen eine Bug-ID gehen, brauche ein entsprechendes Commit-Template, wo ich eben reinschreibe, was macht das Ding, wo gehört es dazu, was ist die Bug-ID, committe das Ganze und schaue mir dann auf geritovid.org an, wie ist denn der Status wieder approved, muss ich noch was machen oder passt alles. Ist mir das zu mühsam und ich möchte mein eigenes Projekt starten, kann ich das auch. Also drei Beispiele, alle drei sind von mir. Ich habe auf GitHub eines, das heißt checkref3, ist ein Nagios-Plugin für Ref und OWert zum Überwachen der ganzen Umgebung. Ein Monitoring-UI-Plugin, was die ganzen Check-Ergebnisse dann im Web-Admin-Interface anzeigt. Und das dritte ist ein Puppet-Modul für ein Guest-Agent. Da ich das meiste in Perl schreibe, tue ich mir das gar nicht an, dass ich das in Java oder Python schreibe, wie es vom OWeb-Projekt eigentlich vorgesehen ist. Darum habe ich meine eigenen Projekte gestartet. Habe ich da noch immer nichts gefunden, was mir zusagt und ich will was machen, kann ich klassisch Sysadmin machen und die Umgebung mit betreuen. Im Gegensatz zu allen anderen Sachen geht es hier mehr mal um Vertrauen aufbauen. Also die Leute müssen einen kennenlernen. Klar kriegt man nicht Root-Access auf die komplette Infrastruktur, sondern man lernt sich mal kennen, man bekommt immer mehr Rechte und wird eigentlich Teil vom Infrastrukturprojekt, das hinter dem ganzen Projekt steht, wo eben Gerrit läuft, das ganze Git läuft, Webseite und dergleichen. Ja, und das Letzte, eigentlich das, was ich gerade mache. Man schaut auf irgendwelche Events und erzählt etwas über OWirt. Also zum Beispiel Chemnitzer Linux-Tage, FOSDEM und LinuxCon Europe sind immer sehr zu empfehlen, wenn man da direkt mit Entwicklern reden will, weil da sind vom OWirt-Projekt sehr, sehr viele Entwickler immer da. Ja, man macht Meetups, trifft sich mit ein paar Leuten, hat einen Talk, so wie ich gerade. Wichtig bei dem Ganzen, immer wenn man sowas macht, einfach mal an users@owirt.org schreiben, auch wenn man was benötigt, wenn man sagt, ich hätte jetzt gern ein paar OWirt gebrandete USB-Sticks, ist das möglich, dass ich das bekomme? Einfach mal an die Mailingliste schreiben, gibt einen Community Manager, der schaut dann immer, dass sowas zur Verfügung gestellt wird. Oder auch wenn die Frage ist, ich habe da ein Event mit ein paar Leuten, ist es denn möglich, dass jemand vom OWirt-Projekt vorbeischaut? Einfach alles über users@owirt.org. Man kann da eigentlich gar nichts wirklich Falsches hinschreiben, sind sehr nette Leute immer. Ja, damit bin ich am Ende. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, was kann ich denn alles machen, dass ich bei einem Projekt teilnehme? Bedanke mich gleich mal für die Aufmerksamkeit. Slides sollen irgendwann nächste Woche mal online gehen auf owirt.org. Bedanke mich auch schon für die zahlreichen Fragen zwischendurch und ich glaube, ein kleines bisschen Zeit sollte man noch haben für eine. Bitte.
Ich nehme den Problem mit der Schnittstelle, habe ich ein anderes, viel größeres Problem gehabt mit OWirt. Wir hatten zwei Server, also erstmal zum Testen, Server A, Server B, beide im gleichen Netz. Und einen dritten Server, der sollte ein Map-Up sein, auf dem die ganzen Images kommen. Alles eingerichtet, hat funktioniert, ich konnte VM live migrieren, alles prima. Mhm. Problem, ich muss einfach einen Server ausschalten, entweder weil ich ausschalten muss oder weil die USA gesagt hat, du musst ausschalten. Fängt den Shutdown-Prozess an, alles prima und einfach die VM, weil es schafft einfach nicht, migriert zu werden, bevor einfach der Shutdown-Prozess einfach sagt, jetzt ist der Prozess.
Okay. Genau. Die Frage war, aufgrund von USV-Problemen oder was auch immer, muss den Hypervisor heruntergefahren werden, auf dem VMs laufen. Wie macht man das, ohne dass meine VM dabei stirbt? Die Lösung dafür ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe in das Webadmin-Portal, wähle den entsprechenden Host aus und sage Maintenance. Dieser Maintenance-Mode verschiebt mir alle meine VMs und die kommen rüber. Ich habe natürlich ein Zeitfenster, mein Zeitfenster ist so lange, wie ich brauche, dass meine VMs verschoben werden. Es ist natürlich korrekt, wenn es sich nicht ausgeht, dass ich die VMs entweder migriere oder runterfahre, habe ich ein Problem, klar. Aber der korrekte Weg ist, ich setze den Host, den ich jetzt runterfahren muss, in den Maintenance-Modus. Dann wird es migriert und ich brauche ein bisschen Zeit, brauche ich, das ist klar. Es geht nicht sofort.
Aber wenn das zum Beispiel mitten in der Nacht passiert, weil es Stromausfall gibt, also mitten in der Nacht vielleicht schlafe ich und irgendwann kriege ich vielleicht eine Nachricht von Radios, dass es keinen Strom mehr gibt, aber ich kann nicht vielleicht so schnell reagieren, sondern Maintenance.
Genau, also die Lösung dafür ist, wenn man dann sagt, man muss die ganze Umgebung runterfahren, würde ich es über ein Skript lösen gegen die REST-API, wo ich sage, alle meine. Also ich nehme mal an, meine komplette USV geht krach, ich habe noch 10 Minuten Zeit, wäre die Lösung, es gibt ja für jede USV entsprechende Skripte, die ich auf jedem System einbaue. Ich muss ein Skript schreiben, das mir alle Maschinen in dem Fall runterfährt, möglichst schnell, dem gebe ich 2 Minuten Zeit, wenn es nicht ist, Todesschuss. Nächster Schritt ist, ich detache das Storage vom Datacenter, damit das Storage mal sauber weg ist. Dann die Hosts in den Maintenance-Modus und dann die Hosts runterfahren. Das geht sich in 10 Minuten in der Regel aus, wenn ich das über entsprechendes Plugins von der USV mache, also auf jeden Host oben oder auf einem Master-Host und der fährt mir sauber die komplette Umgebung runter. Also zuerst die VMs runter. Kann auch sein, dass ich die wirklich komplett abschieße und nicht so lange warte, weil ein VM-Shutdown kann lange dauern. Dann die Storages detachen, damit ich die sauber wieder hochbekomme, ohne dass Metadaten um sind. Und dann die Hosts im Maintenance-Modus. Wenn das jetzt ein RevH-Image ist, ist mir sogar ziemlich egal, ob sich die Hosts noch ausgehen. Solange keine VMs mehr drauflaufen und der nicht mehr aktiv auf Storage zugreift, das ganze Dateisystem ist read-only bis auf die Config-Partition. Also wenn sich das nicht mehr ausgeht, ist mir das ziemlich egal und der stirbt einfach mal. Das geht schon. Ich muss nur schauen, dass ich immer Storage sauber wegbekomme, damit ich nicht in einen Lock reinlaufe.
Ja sicher, aber ich meine, klar kann ich schreiben, aber denken Sie nicht, dass es vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Teil des Programms sein müsste?
Nein. Normalerweise, wo es eingesetzt wird, ist das kein Thema, weil die USVs laufen eben Stunde, dann kommt der Tankwagen, Diesel rein, normal fällt das nicht aus, also die Umgebung habe ich normal nicht, wenn es ein Rechenzentrum ist, kommt sowieso ein Tankwagen angesteckt draußen, Dieselgeneratoren, läuft.
Wenn Sie dann nicht vorhaben, dass auch in eine Firmenumgebung kommt, dann ist klar.
Nö, muss ich sagen, habe ich nicht die Requests.
Können wir das dann nochmal auf die Pause verlegen? Ich möchte nochmal einen ganz herzlichen Beifall für René haben.
Danke.
Dann